Herzlich willkommen zu Kick-Ass Living, dein Podcast für Persönlichkeitsentwicklung, Mindfulness und Business. Hallo, mein Name ist Patricia Franke und bei mir dreht sich alles um das Thema Authentizität. Wer bist du wirklich unter all den konditionierten Schichten und was ist dein nacktes Ich? Und wie kannst du dein Leben authentisch, zufrieden, erfolgreich und glücklich leben? Also, stay tuned und let's do this!
So, herzlich willkommen zum Kick-Ass Living Podcast. Heute habe ich die ganz große Freude und Ehre, die Sarah Kotsch bei mir als Gast im Kick-Ass Living Podcast zu haben. Sarah ist Schauspielerin und Synchronsprecherin und ihr kennt sie mit Sicherheit unter anderem aus GZSZ und ganz, ganz vielen anderen Shows, die sie uns auch gleich nochmal großartig erzählt. Und sicherlich natürlich auch als Stimme aus vielen Filmen. Aktuell, glaube ich, in einer Netflix-Serie, Bounty Hunter, habe ich gesehen. Richtig?
Ja, unter anderem, ja.
Cool, cool. Zusätzlich ist sie Autorin von dem Buch Ich bin dagegen. Und das aus Prinzip, dass ich vor allem an pubertäre Mädchen richte, finde ich mega spannend. Denn ich habe eine Stieftochter, die ist 13 und ist jetzt gerade in diesem Alter. Deswegen habe ich ganz viele Fragen. Und deswegen, heute möchte ich mit ihr zum Thema Authentizität als Schauspielerin sprechen. Wie man denn bei sich selber bleibt, wenn man gerade beruflich in so viele verschiedene Rollen schlüpft. Also, herzlich willkommen, Sarah. Schön, dass du dabei bist heute.
Hallo.
Magst du dich vielleicht auch mal kurz in eigenen Worten unseren Zuhörern vorstellen? Du bist ja Schauspielerin aus Leidenschaft. Wie ist es dazu gekommen? Warum Schauspiel? Warum Synchronsprecherin? Die Bühne ist deine.
Juhu, Gott sei Dank. Also hallo, ich bin Sarah Kotsch. Ein bisschen gemein, ne? Das T ist nämlich stumpf.
Ah, sorry.
Alles gut, du bist nicht die Erste, die das nicht sofort aus dem FF weiß. Ja, ich bin 32 Jahre alt, seit 20 Jahren stehe ich schon vor der Kamera. Das ist Wahnsinn, wenn man diese Zahl sich mal vor Augen hält, weil dann merkt man, dass man älter wird. Ich bin seit 20 Jahren Schauspielerin. Ich habe angefangen, als Kind schon zu drehen. Mit 12 hatte ich meinen ersten Kinofilm gedreht, tatsächlich namens Spuk am Tor der Zeit. Das war so ein Kinderkinofilm. Was ich damals besonders toll fand, war, das war der dritte Teil von einer Reihe und den ersten Teil habe ich selber noch als Kind im Kino gesehen und dachte, wow, jetzt spiele ich im dritten mit. Das fand ich total crazy. Und danach folgten ganz viele Projekte wie Goodbye Lenin, Polizeiruf 110, Für alle Fälle Stefanie, Großstadtrevier, dann Hinter Gittern, dann habe ich in neuen Tatorten mitgewirkt. Dann kamen natürlich auch gute Zeiten, schlechte Zeiten, wo mich relativ viele Leute herkennen. Es ist immer ganz witzig, die Älteren kennen mich aus dem Tatort, die ganz Jungen aus gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und gemischt kennen mich die Leute aus In aller Freundschaft, was ich ja auch gedreht hatte, war noch mal 2 Jahre lang. Und dann war ich in den letzten Jahren auch noch vor der Kamera für Kreuzfahrt ins Glück auf Menorca, was natürlich ein Traum war, den ganzen Sommer irgendwie auf Menorca zu verbringen. Und bei der Familie Dr. Kleist und ja, noch viele andere Projekte, die ich jetzt vielleicht sogar gar nicht aufgezählt habe. Ist ja sonst auch ein bisschen viel und lang. Ja, also daher kennt man mich aus dem Fernsehen und synchron spreche ich seit, lass mich überlegen, ich glaube seit im Jahr 2014, 15 ungefähr. Ich habe damit angefangen nach gute Zeiten, schlechte Zeiten, weil ich tatsächlich das erste Mal in meinem Leben eine Phase hatte, wo ich glaube, 1,5 oder 2 Jahre wirklich ganz, ganz, ganz wenig bis gar nicht gedreht habe. Und dann steht man natürlich doof da, ne? Wovon soll man leben? Ich bin mir halt für nichts wirklich zu schade und habe mich dann relativ schnell in eine Sushi-Bar gestellt und gekellnert, was ziemlich verrückt war, weil mich damals viele Leute halt aus dem Fernsehen kannten. Und das hat dann damals dazu geführt, dass ich auf der Kastanienallee anstatt zu Kellnern Autogramme gegeben habe in Schürze und Kellner-Outfit. Das war schräg, muss ich ehrlich sagen. Aber weiß ich nicht. Ich fand es irgendwie auch witzig. Es hat nur manchmal so ein bisschen den ganzen Ladenverkehr aufgehalten. Und dann kam ich irgendwie zum Synchronsprechen, weil ich halt dachte, okay, ich möchte gerne trotzdem noch andere Dinge machen, die irgendwie, also was halt einfach ein zweites Standbein bedeuten würde. Ach genau, und in der Zeit hatte ich natürlich auch das Buch geschrieben, wo ich halt quasi nicht gedreht hatte. Und bin eigentlich sehr glücklich mittlerweile in dieser luxuriösen Situation zu sein, 2 Möglichkeiten zu haben, mit meiner künstlerischen Tätigkeit Geld zu verdienen. Mhm. Ja.
Super spannend. Es sind gerade ganz viele Fragen, die da raus entstanden sind. Vor allem finde ich es total cool. Schon mal ein Thema Resilienz, was ich ja sehr oft hier in diesem Podcast immer bespreche. Und die Leute, die mir hier regelmäßig zuhören, die werden jetzt schon schmunzeln. Denn ich picke immer diese Resilienzfaktoren raus bei den Einzelnen. Und das, was ich fand, das finde ich eine super spannende Geschichte, dass du gesagt hast, hey, egal, ich gehe jetzt irgendwie kellnern, warum nicht? Ich muss ja irgendwie weiterkommen und gehört ja zu mir so. Und davon mal erstmal Hut ab, denn es ist sicherlich nicht einfach, wenn man auch schon bekannt ist und dann natürlich die Leute auch noch Autogramme von einem wollen. Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen komisch, aber voll cool. Also erstmal Hut ab dafür, coole, also wie gesagt, Resilienzfaktor. Du sagst zum Beispiel, ich habe ganz viele Fragen, die haben sich schließen sich aber hier gleich in meinem Fragenkatalog noch so ein bisschen ein. Und zwar, du sagst ja auf deiner Webseite, du bist ja Schauspieler aus Leidenschaft und wenn man dir jetzt so in der kurzen Zeit, die wir jetzt hier sprechen, zuhört, bist du ja total am Brennen und man merkt richtig, dass diese Elektrizität, die hier so rüberkommt, ist das halt voll dein Ding, ist deine Leidenschaft. Erstmal möchte ich mich ganz gerne wissen, weil das Thema Leidenschaft ist auch für viele Zuhörer von uns ein Thema. Wie wusstest du für dich schon in so jungen Jahren, mit 12 letztendlich, dass du Schauspielerin sein möchtest? Weil ich habe das ganz oft hier bei uns im Coaching oder auch, wenn ich auf der Bühne stehe und Vorträge halte, dass die Leute sagen, ja, jetzt bin ich 30, 40 oder 50 und ich weiß eigentlich gar nicht so richtig, was ich will, weil irgendwie habe ich den Faden irgendwann mal verloren. Hast du da einen Tipp?
Ja, also was verrückt ist, ich habe wirklich das riesengroße Glück, würde ich behaupten, dass ich von meinem Beruf gefunden wurde. Also das ist ja manchmal, also viele Leute wollen ja einfach wissen, was sie tun und welchen Weg sie gehen werden und ebnen sich das so vor. Und tatsächlich war es bei mir so, ich wollte mit 12, 13 eigentlich immer Chirurgin oder Pathologin werden. Also ich finde bis heute Medizin unglaublich spannend. Und ich wollte halt schon als kleines Kind immer verstehen, wie der Mensch funktioniert. Und in der Pubertät kam dann hinzu, dass ich dachte, ja, okay, es gibt ja mehr als nur Organe. Und habe mich dann viel so auch mit, also für Philosophie interessiert, für Soziologie, für Psychologie. Und tatsächlich mit meinem ersten Tatort, den ich damals mit 15 in Wien drehte, habe ich festgestellt, boah, krass. Also erstens, wie toll ist es? Ich bin in einer fremden Stadt, ich muss mich hier irgendwie zurechtfinden. Diese Rolle ist eine große Herausforderung, mit so vielen Erwachsenen zusammenzuarbeiten und halt auch schon als Kind funktionieren zu müssen, ist auch noch eine riesengroße Herausforderung. Und irgendwie vieles, was mich in meinem Leben interessiert, nämlich verstehen, wie der Mensch funktioniert, finde ich komplett in dieser Arbeit. Und wie unglaublich spannend ist das eigentlich. Und so ist es eigentlich quasi entstanden. Also, dass ich Herausforderungen liebe und mich mit Figuren und Menschen und Menschsein und unserer Psyche und so einfach wahnsinnig gerne auseinandersetze. Und da habe ich dann gemerkt so, das möchte ich, glaube ich, gerne zu meinem Beruf machen. Also so ist es quasi dazu gekommen. Und was ich halt wirklich immer wieder feststelle, was, glaube ich, zu dieser Leidenschaft führt, ich bin, wie du ja schon gemerkt hast, ein sehr, sehr energetischer Mensch. Man braucht für diesen Job unglaublich viel Energie. Und ich kann mich komplett mit all meinen Facetten, die ich so habe, ausleben. Also ich liebe das. Ich habe manchmal 5 verschiedene Synchrontermine an einem Tag, spreche oder spiele 5 verschiedene Rollen, also beziehungsweise spreche und spiele. Und wie abgefahren ist denn das? Am frühen Morgen irgendwie so eine kleine verrückte Schnecke zu sein, die wie eine Verrückte durch die Gegend rennt und irgendwie total laut und wild ist. Und dann aber irgendwie so eine ganz am Boden zerstörte Killerin zu sein, die gerade von der Polizei gefasst wurde und so weiter und so fort. Und ich glaube, deswegen wäre mein Tipp, die Augen offen zu halten, wer ist man, worin fühlt man sich wohl, worin geht man auf, worin hat man Spaß? Und dann ist es ein riesengroßer Luxus, diese Anteile in sich mit dem Beruf verbinden zu können oder aber auch, weil natürlich rede ich auch mit anderen Leuten viel darüber, bei denen man sagt, Mann, das ist so toll, dein Hobby ist ja auch dein Beruf. Oder man hat ja den Luxus, also einfach für sich zu akzeptieren, okay, ich mache einen Job, der ist zwar nicht mega, mega geil, also der erfüllt mich jetzt nicht zu 100%, aber ich kann mir davon eigentlich meinen Lebensunterhalt leisten, ich habe eine gewisse Sicherheit und ich kann dafür ganz vieles parallel tun, worauf ich vielleicht Lust habe. Also ich glaube, ich bin ein unglaublich dankbarer Mensch und so gehe ich halt auch durchs Leben und dann, egal ob ich jetzt glaube ich, also deswegen war ich auch kennen und selbst da, das hat mir auch Spaß gemacht, weil ich bin total gerne freundlich. So, ich gehe gerne an den Tisch und frage, na, wie geht's dir, was hättest du gerne? Und ich finde halt in vielen ganz kleinen Kleinigkeiten große Freude. Und das ist, glaube ich, ein guter Tipp. Also einfach auch glücklich zu sein mit dem, was man hat, weil ich glaube, wir vergleichen uns viel zu oft in dieser Gesellschaft immer mit anderen und das macht sehr, sehr unglücklich. weil nicht jeder kann alles sein. Wir Menschen sind verschieden. Es gibt Leute, die sagen, boah, das ist so geil, dass du Schauspielerin bist, aber eigentlich, wenn sie sich dann wirklich reindenken oder mir mal zuhören, was ich auch, was mit dazugehört, diese Unsicherheit, die Existenzängste, keine regelmäßigen Arbeitszeiten, dann sind das eigentlich vom Typ her oft Menschen, die denken so, hätte ich eigentlich gar keine Lust drauf.
Ja.
Ja, und deswegen, ja, glaube ich, ist es nicht in meinen Augen in der Hinsicht vielleicht ein guter Tipp, mit dem auch zufrieden zu sein, was man eigentlich alles manchmal so in seinem Leben hat. Ich glaube, da gucken wir ganz oft viel zu wenig drauf.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt und das ist auch ein toller Punkt, den du nennst mit der Freude, denn das ist auch etwas, was ich immer wieder plädiere, guck nicht nur nach dem Geld, sondern guck vor allem nach dem, was dir Begeisterung und was dir leicht fällt, ja, also natürlich kann man jetzt auch sagen, okay, ich töpfer den ganzen Tag gerne und ich finde daraus jetzt keinen Lebensunterhalt, aber wer weiß, vielleicht findest du daraus was, schau die Dinge, also immer geh nach den Dingen, die dir leicht fallen. Du sagst ja auch, dass du, das hast du eben auch so schön gesagt, du hast ja das Tolle, du kannst zum Beispiel in einem Tag in 5 verschiedene Rollen schlüpfen, von der verrückten Schnecke in die total am Boden zerstörte Killerin. Wie schaffst du das dann trotzdem bei dir selber zu bleiben? Weil du natürlich klar eine Facette von dir in dem Moment spielst, aber trotzdem kommst du hier abends nach Hause und dann letztendlich bist du ja dann auch wieder Sarah. Kotsch ohne Tee. Also.
Also ich würde behaupten, ich bin schon immer ein sehr bodenständiger Mensch, also gewesen oder bin es bis heute, der, ich bin sehr tief verwurzelt irgendwie. Also ich, dadurch, dass ich ja quasi schon zu Schulzeiten ganz viel gedreht habe und ganz wenig in der Schule war, sind mir die Menschen, die ich dort kennengelernt habe, die haben mich immer wahnsinnig geerdet. Also lustigerweise, mein bester Freund aus Schulzeiten kommt heute Abend hierher. Wir sehen uns irgendwie alle 2 Wochen jeden Dienstag, seitdem ich 14 Jahre alt bin. Und der weiß, wer ich bin. Ganz doll. Und dort, da komme ich an. Also ich tanke meine Akkus, da ist ja auch wieder jeder anders, ganz doll mit meinen sozialen Kontakten auf, die ich habe, die ich schon sehr lange habe. Und das ist etwas, was mich sehr erdet und wo ich total bei mir bin. So. Und ich glaube, ein anderer Punkt ist, zu wissen, wer man ist. Ich glaube, wenn man weiß, wer man ist, dann verliert man sich auch gar nicht so sehr. Und ich bin tatsächlich, muss ich an der Stelle auch sagen, ich spiele zwar meine Rollen, aber ich bin in der Filmwelt selbst gar nicht so viel unterwegs. Also ich gehe tatsächlich nicht auf jede Party und bin privat eigentlich auch nur mit einer Schauspielerin befreundet. Und meine Schwester ist auch schon Schauspielerin, also das ist toll für den Austausch. Aber, also klar, das machen sicher Kollegen auch anders, da ist auch jeder anders. Aber ich tatsächlich brauche privaten ganz großen Abstand zu meinem Beruf, weil der schon, Gott, ich glaube, 70% meines Lebens komplett ausfüllt. Also allein, weil es ja mein Alltag komplett bestimmt. Ich kann ja, bevor ich einen Urlaub plane, muss ich meine Agentur fragen, kann ich dahin, geht das? Jeden Tag wird mir vom Synchron diktiert, ein Tag um 17, also ich weiß immer um 17 Uhr, wann ich am nächsten Tag arbeite. Immer. Und beim Drehen ist es ja genauso, da ist es sogar noch später, dass man das erfährt. Und deswegen ist so privat, rede ich auch gar nicht so gerne so viel über meine Arbeit, weil es gibt immer Leute, die sagen, boah, das ist so spannend. Und ich denke so, ja, aber es ist halt auch Arbeit und jetzt möchte ich total gerne Sarah sein. Also ich trenne das ganz extrem.
Ja. Du hast ganz Wichtiges gesagt, aber noch nicht erklärt. Und zwar, das ist ein toller Satz gewesen. Es ist wichtig, dass man weiß, wer man ist. Wie weiß man denn, wer man ist?
Das ist eine gute Frage.
Wie kommst du, wie erdest du? Du hast schon ein paar gute Richtungen genannt. Also, dass du halt eben Freunde noch aus der Schulzeit hast und dass du so ein Ritual pflegst, dass du dich heute mit deinem Besten, finde ich zum Beispiel super sympathisch, weil, weiß ich, ich habe ja früher als Showgirl gearbeitet und ich habe damals meinen besten Freund als ich angefangen habe, dazugezogen, habe gesagt, du, wenn ich mich jetzt verändere und ich werde jetzt irgendwie komisch, fange jetzt an, Drogen zu nehmen oder mach irgendwelche wilden Sachen, dann musst du mir das sagen. Und wir hatten auch ein Ritual, alle 2 Wochen hat man gesagt, ja, alles fein, bist ich so, okay. Deswegen, das ist schon mal ein super guter Punkt. Aber vielleicht hast du noch was, wenn du so ein bisschen gräbst. Wie bleibt man denn oder wie weiß man denn, wer man ist? Wie hast du das für dich? Was hast du vielleicht noch so als kleinen Tipp?
Ich glaube, dass ich mich echt viel mit mir selber auseinandergesetzt habe, mit meinen Bedürfnissen. Also ich glaube, um zu wissen, wer man ist, ist es, glaube ich, erstmal ganz wichtig zu wissen, was brauche ich eigentlich, was will ich, was wünsche ich mir. Und wenn man das weiß, dann sagt das ja relativ viel über seine eigene Persönlichkeit aus. Also ich bin jemand, ich brauche immer Herausforderungen, weil ich nun mal ein sehr energetischer Mensch bin. Also weiß ich bin ein sehr energetischer Mensch. Ich weiß aber auch, ich brauche irgendwie, dass ich ein ganz hochmoralischer, treuer Mensch bin. Deswegen habe ich diese Freunde seit so vielen, vielen Jahren, die mir sehr viel wert sind. Und da kommt auch ganz schwer was dazwischen. Also es muss wirklich sehr viel passieren, dass ich von jemandem ablasse oder loslasse. Oder ich bin ein unglaublich empathischer Mensch und das merke ich daran, dass wenn mir jemand etwas erzählt, dass es mich zutiefst berühren kann. Das ist sogar manchmal fast schwierig für mich, mich vor bestimmten Dingen zu schützen, weil ich unglaublich durchlässig bin. Ja, also das sind so diverse Beispiele meinerseits, wie ich herausgefunden habe, wer ich bin. Also und ich habe mich quasi mit meinen verschiedenen Anteilen beschäftigt und weiß auch, wie sie gut miteinander interagieren können. Und ich mag das total. Also ich finde es schön. Also weil, also ich glaube, ich habe am meisten auch akzeptiert, ich kann nicht perfekt sein. Ich bin ein sehr perfektionistischer Mensch. Aber auch das für sich selbst anzuerkennen, zu sagen, nö, das ist man halt nicht. Dann läuft man sehr leicht durchs Leben, finde ich.
Super Punkte. Also ganz toll. Und vor allem sind auch wieder zwei Sachen, die mir gleich auffallen und auch Themen, die ich immer wieder plädiere, ist einmal die Ehrlichkeit zu sich selber. Nämlich auch ehrlich zu sein. Hey, ich bin so. Also ich bin zum Beispiel so, ich brauche den Akku dann weg von dem Showleben, also von den 70%, die ich im Rampenlicht stehe, brauche ich dann auch einfach nur, um Sarah zu sein. Total sympathisch. Und gleichzeitig aber auch, ich habe mich mit mir beschäftigt. Das ist auch ein wichtiges Thema. Auch das, ich bin so dankbar, nicht für Corona 100%, aber Corona macht auch viel mit Leuten, die jetzt sich halt mit sich auseinandersetzen müssen. Ja. Ich glaube, dass das wichtig ist. So. Ja. Und hast du jetzt gerade nochmal so sympathisch und auch authentisch natürlich schon rübergebracht und hoffentlich motiviert das jetzt auch wieder andere, um sich ein bisschen mehr dann auch mal in sich selber reinzuschauen und vor allem diese eigenen Bedürfnisse eben auch zu gucken. Du hast vorhin noch was Cooles gesagt, da möchte ich noch einmal drauf, und zwar das Thema Selbstständigkeit. Ja, du bist ja Schauspielerin. Ich kenne dich selber als Selbstständige. Das Leben ist mal so, mal so. Mal gibt es viele Aufträge, mal gar keine. Wie gehst du mit dieser Unsicherheit um? Und vor allem, wie viel Disziplin steckt so in deinem Alltag? Du hast vorhin schon natürlich gesagt, es gab eine Zeit lang keine Aufträge, bist halt in den Sushi-Restaurant gegangen. Mega Beispiel. Gibt es noch irgendwelche anderen Routinen, Rituale oder Disziplinsmethoden, die du anwendest, wo du sagst, okay, so gehe ich mit der Unsicherheit in meinem Job um?
Also ich muss sagen, damit jetzt gut umzugehen, umgehen zu können oder besser, war ein sehr langer Prozess. Also weil bei mir lief es halt immer wahnsinnig Bombe. Also es ist natürlich auch leichter, umso jünger du bist und dann schon als Schauspielerin früh erfolgreich, dann läuft es eigentlich sehr gut alleine. Aber sobald man dann auch älter wird, wird ja die Luft dünner, weil es einfach mehr gute Schauspielerinnen im gleichen Alterssegment gibt oder auch Schauspieler. Und ich konnte viele Nächte nicht schlafen, weil ich Angst hatte, weil ich nicht wusste, wie es weitergeht. Und habe aber mittlerweile halt durch dieses zweite Standbein, weil es halt einfach immer durchlief, also irgendwann, also klar, da habe ich auch totale Löcher, aber ich habe mittlerweile gelernt zu wissen, okay, Sarah, mit der Beobachtung auch von außen, du hast jedes Jahr im Sommer dieses Loch. Also verlass dich doch darauf, dass es dann auch wieder weg ist. Aber das dauert, also das muss man sich ja erstmal angucken, ne? Das ist so das eine, also halt ein gewisses Selbstvertrauen zu entwickeln, um mit Existenzangst auch umgehen zu können und auch zu wissen, ich sag halt wirklich mittlerweile, ich habe zwei gesunde Hände, so ich bin mir nicht zu schade, einfach loszulaufen und mir irgendwie Arbeit zu suchen. Das ist natürlich jetzt speziell in Corona-Zeiten super schwer, weil es haben ja sogar Restaurants zu, ne? Mhm. Aber das ist so der eine Weg. Und der andere ist, ich bin extrem diszipliniert, also ich bin ein unglaublicher Kämpfer. Ich klemme mich wahnsinnig hinter Dinge und ich gebe auch nicht auf. Also ich verbeiß mich darin wie so ein Pitbull und auch dafür habe ich halt genug Energie. Also da bin ich ganz ehrlich. Und was für mich auch ein mega Akkuauflader ist, ist halt einfach Sport. Also ich fülle halt immer meinen Alltag. Also ich kann jetzt nicht aufstehen, das habe ich früher gehabt, als ich nur gedreht habe und nicht noch parallel synchron gesprochen. Du drehst 2 Monate lang, du arbeitest jeden Tag 14, 15, 16 Stunden und danach, pff, hast du nichts. Das habe ich gemerkt, das tut mir überhaupt nicht gut. Und so habe ich halt gelernt, dass ich auch in meinen Drehvereinphasen, gut, mittlerweile spreche ich ja wahnsinnig viel Synchro, das ist jetzt aber auch im letzten halben Jahr durch Corona wahnsinnig runtergegangen. Ich stehe auf, ich mache Sport, ich suche mir irgendwelche Aufgaben. Also ich bin Mensch, ich kann wahnsinnigen Freizeitstress auch haben, weil ich halt gerne immer irgendwas zu tun habe. Und sei es, ich räume jetzt meine Wohnung um oder was auch immer. Ja, und das empfinde ich eigentlich gar nicht mehr so als Disziplin, Druck, sondern ich brauche es einfach. Also da sind wir auch wieder an dem Punkt, Bedürfnisse kennenlernen. Ich brauche was zu tun, so. Ganz ja, doll.
Aber auch das muss man wissen, dass man das braucht. So, es gibt auch genug Leute, die sagen, brauchen sie nicht. Und dann wundern sie sich, dass es nicht geht. Also, nee, cool. Ich habe jetzt noch eine wichtige Frage zu dem Thema Buch. Dein Buch ist schon mal sehr cool. Ich bin dagegen. Und das aus Prinzip finde ich ja schon mal ganz cool. Da geht es, das ging ja, das ist ja damals heraus, das hast du auch mit deiner, glaube ich, einer guten Freundin zusammengeschrieben, die Autorin ist. Auch und ihr habt das ja geschrieben, weil du eben bei, jetzt kommen wir wieder auf gute Zeiten, schlechte Zeiten, weil du da ja damals da eben eine pubertierende oder eine junge Dame, Frau gespielt hast. Und dann haben dich halt viele Mädchen, glaube ich, angeschrieben, wie gehst du so damit um, so mit den Sorgen in der Pubertät? Worum geht's denn da so hundertprozentig genau? Was für Tipps hast du vielleicht so für, also jetzt sind in dem Podcast wahrscheinlich nicht so viele ganz junge Leute, aber es sind viele Leute wie ich, die halt dann vielleicht eben auch Kinder in dem Alter haben. Was kann man so, wie kann man den pubertierenden Teenagern jetzt gerade so ein bisschen weiterhelfen? Was sind da so für Tipps in deinem Buch drin?
Also zum einen muss ich vielleicht noch kurz erklären, wie es dazu kam. Also es war halt so, ich habe Lucy Kösser gespielt und das war eine Altersspanne von 16 bis 18 und ich habe angefangen, dort aber zu drehen, da war ich 19. Das heißt, meine Pubertät war noch gar nicht lange her. Und wie du gerade schon sagtest, ich habe viel Fanpost damals von jungen Mädchen bekommen, die sich mit dieser Figur identifiziert haben. Und ich hatte halt damals gedacht, also ich hatte damals schon einen Kummerkasten über GZSZ.de, wo ich auf so Fanpost geantwortet habe, also via Videobotschaft, also ganz anonym, aber natürlich. Weil ich damals schon dachte, Mensch, ich habe so eine Reichweite, so eine Möglichkeit und ich bin die große Schwester von einer kleinen Schwester. Meine Pubertät ist noch nicht lange her, die war echt scheiße damals. Warum nicht meinen Erfahrungswert irgendwie nutzen? Vielleicht hilft es den Mädchen. Und als ich dann bei GZSZ ausgestiegen bin, dachte ich, ja gut, aber die Fragen und die Bedürfnisse von den Mädels sind halt immer noch da und hatte halt die Idee, dieses Buch zu schreiben und hatte mit einem befreundeten Regisseur gesprochen, der auch schon ein Buch rausgebracht hat. Ich so, du, wie hast du das gemacht? Und der hat mich dann einem Literaturagenten vorgestellt und meinte, ey, du willst schreiben, ich kenne eine andere, die will auch zum gleichen Thema was schreiben, tauscht euch doch darüber aus. Und so sind die Freundinnen geworden. Und mir war es halt ein starkes Bedürfnis, das irgendwie einfach mal festzuhalten, weil das ist ja ein Thema, das ist ja quasi in jeder Generation, jedenfalls die Themen, die wir aufgearbeitet haben, absolut das Gleiche. Also es geht nämlich um die Alten und das Zuhause, also die Eltern. Es geht um Schule, es geht um Liebe, Flirt und Sex, es geht um diesen ganzen Klickenkram und es geht auch um diese ganzen elenden To-Dos, die man einfach so in seinem Leben hat. Und wir haben das halt damals so gemacht, dass wir ganz viele autobiografische Geschichten halt geschrieben haben. Also so war das bei mir. Und wir haben halt die Mädchen an die Hand genommen. Nicht so von oben, wie es der Lehrer oder die Eltern oder wer auch immer halt tut, sondern ey, so und so habe ich das früher gemacht. War jetzt nicht so die allerbeste Idee. Also vor allem gerade ich erzähle Dinge gerne immer lustig und sehr, sehr lebhaft. Und so habe ich auch geschrieben. Und meinte, heute denke ich so und so darüber. Vielleicht probierst du es ja mal aus. Also so war ist das also quasi ein reines Angebot. So würde ich es heute vielleicht betrachten. Und das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich hatte das Gefühl, ich habe meine eigene Pubertät damit super verarbeitet. Also es hatte auch irgendwas Therapeutisches gehabt. Und Tipps, also ich glaube, an Eltern ist der beste Tipp, sich an seine eigene Pubertät wirklich zu erinnern, weil ich weiß noch, meine Oma hat das damals gelesen und die ist jetzt 92. Also es war vor 10 Jahren, aber die 82, die hat es gelesen und meinte, Mann, Sarah, ich habe das gelesen, das ist ja Wahnsinn. Das war bei mir früher ganz genauso. Und das fand ich total ja, das ist Wahnsinn, weil ich meine, da liegen ja Jahre dazwischen. Ne? Und ich habe auch Eltern getroffen, die meinten zu mir, Mensch, Gott sei Dank haben sie dieses Buch geschrieben, weil das hat mich so sehr an meine eigene Pubertät erinnert und es hilft mir viel, viel mehr, mit meinem eigenen Kind auf Augenhöhe zu kommunizieren. Weil ich selber, ich kenne ja auch noch die Sprüche von meinen Eltern, so, ja, wart's mal ab, wenn du erstmal groß wirst, bla 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 bla, aber so reden eigentlich Menschen voll aneinander vorbei. Also das Kind, also man selber ist ja dann in dem Alter noch nicht so gut in der Lage zu sagen, was man braucht, was man will, was man möchte. Und wenn Eltern so mal überlegen, so, okay, wie ist denn das eigentlich damals bei mir gewesen, als ich anfange, so die Tür abzuschließen im Bad, warum habe ich denn das gemacht? Anstatt zu sagen, ey, bei uns bleiben die Türen offen. Das ist natürlich eine ganz andere Herangehensweise, zu sagen, so, okay, worum geht's dir denn in Freiraum und so weiter und so fort. Also das ist ja so mein Tipp an Eltern, so auf Augenhöhe sich an seine eigene Pubertät erinnern und dann halt auch so kommunizieren. Und für Pubertierende vor allem, die Eltern haben einen auf die Welt gebracht und in der Regel wollen die einem nichts Schlechtes. Die sind nur einfach richtig, richtig schlecht darin, es einem in dem Alter so zu erklären, dass man das Gefühl hat, dass es nicht so wäre. Also man denkt ja pauschal, so ging es mir jedenfalls, ich bin dagegen und das ist das Prinzip, deswegen auch der Titel, ja, die haben ja sowieso keine Ahnung, die verstehen mich gar nicht und so weiter und so fort. Und eigentlich, die lieben einen ja abgöttisch, ne? Und ich glaube aber auch, dass Eltern in der Zeit, weil das einfach schwer ist, auch vergessen, das zu kommunizieren im Arbeitsalltag, in der ganzen Hektik, mit der Belastung, Pubertät und so weiter und so fort. Und ich glaube, wenn man sich da so Safe Spaces einräumt, sowas wie einmal in der Woche setzen wir uns zusammen, machen was Schönes und reden einfach mal oder reden halt auch nicht oder sprechen Sachen an, wie nicht in dem Moment, wo es eh knirscht, sondern du, weißt du was, vor 3 Tagen, das und das fand ich echt nicht geil, das und das hätte ich mir von dir gewünscht. Also eigentlich ist so das Zauberwort Kommunikation, wie es so das ganze Leben lang eigentlich ein sehr wichtiges Wort ist. Und das geht halt am besten, wenn sich 2 Menschen auf Augenhöhe begegnen.
Ja, voll schön. Also auch das Buch natürlich gibt es in den Shownotes. Vielleicht habt ihr ja noch Interesse, irgendwie da nochmal reinzuschauen. Ich finde es, werde es auf jeden Fall bestellen. Ich finde es sehr, sehr spannend. Wir kommen jetzt auch schon zum Abschluss, weil wir sind schon so ein bisschen über der Zeit.
Oh Gott, ich habe zu viel geredet.
Nein, super geredet. Wir sind genau richtig jetzt. Und zwar habe ich jetzt noch zum Abschluss ein paar Fragen, die ich in jedem Interview stelle. Und zwar gibt es Lieblingsbücher oder Talks, die dich so mit am weitesten gebracht haben. Jetzt habe ich die meistens, wenn ich diese Frage stelle, kommt der Augendreher. Ich habe ganz viele in meinem Buchregal unten, kann ich die abfotografieren. Ich möchte 1, 2 Tipps, so, wo du sagst, das sind so die Bücher oder Talks oder vielleicht ein Film, wo du sagst, das hat mich total berührt und das hat mich innerlich für mich und persönlich auch weitergebracht.
Also wie ich ja schon sagte, ich liebe es zu lesen. Ne? Also ich habe ein riesengroßes Regal. Am weitesten gebracht finde ich schwierig. Doch, pass auf. Es gab ein Buch, das hat mich unglaublich berührt. Oh Gott, kann ich davon. Das heißt Suat. Da wurde eine junge Frau im Iran bei lebendigem Leib verbrannt. Und die wurde von der gemeinnützigen Organisation im Krankenhaus quasi gefunden, weil die wurde dort nicht behandelt. Weil halt klar war, okay, wenn die angezündet wurde, hat sie quasi die Familien ihre beschmutzt und die wurde dann nach Deutschland geholt, ist hier geheilt und hat sogar geschafft, ihr Kind dann letzten Endes, was sie dort noch gebären musste, nach Deutschland zu holen. Und das hat mich irgendwie unglaublich berührt, weil manchmal ist man ja hier selber so in seinem Dunstkreis und denkt, ach, einem selber geht's nicht gut oder alles ist doof oder was auch immer und was andere Menschen für Kräfte in sich selber entwickeln, um das Leben überhaupt zu bewältigen. Wir stehen eigentlich hier in so viel leichteren Startlöchern zum Teil. Das sowas hat mich sehr berührt, so auch meine eigenen Kräfte noch viel, viel mehr auszuschöpfen, zum Beispiel.
Das wäre jetzt das Thema Dankbarkeit, was du, Sarah, schon ganz viel und gleich am Anfang ganz viel drüber gesprochen hast, was wirklich sehr, sehr, sehr schön ist. Das kannst du vielleicht noch so für 3 Tipps für, stell dir mal vor, du kriegst Kinder und du hast dann irgendwann Enkel oder wenn das so weit gedacht ist, was wäre so was für 3 Tipps hast du für junge Menschen oder für deine Enkel, die du mitgeben würdest?
Liebe das Leben, wie es kommt. Ja, also ich du hast es vorhin erwähnt mit Corona. Ich bin, glaube ich, noch nie so sehr in meinem Bauch angekommen wie in diesem Jahr. Also weil ich mir irgendwie, es bringt einen ja so runter, man muss sich ja so viel damit beschäftigen. Verdammt, wie geht's eigentlich weiter in den nächsten Jahren? Und bin ich eigentlich gerade glücklich so, wie ich lebe und was ich gerade tue? Und ich folge noch viel mehr meinen Impulsen als vorher. Also folge deinen Impulsen, hör auf dein Bauchgefühl und hab den Mut, dem zu folgen. Das ist, finde ich, und das ist eine große, das klingt übelst leicht und wie aus so einem Buddha-Kasten oder aus einem Glückskeks, aber es ist die Wahrheit. Es ist echt schwer, auch den Mut zu haben, das zu machen. Also mir hat letztens ein Kumpel gesagt, Action speaks louder than words. Ja. Ja, und ich finde es geil, also so zu leben und da meinen Impulsen zu folgen, ja.
Sehr schön. Und letzte Frage. Wir sprechen ja hier im Kick-Ass Living Podcast immer so ein bisschen über nackte Momente. Also Naked Moment heißt immer so ein bisschen diese verletzlichen Momente, wo wir uns mal so nackt gefühlt haben. Wir haben vorhin schon kurz im Eingang oder im Intro gesprochen, es gab für dich ja sehr viele Momente, wo du sagst, daraus hast du eine große Erfahrung gezogen. Kannst du uns vielleicht einen Moment nennen, wo du dich sehr verletzlich gefühlt hast, wo du gemerkt hast, okay, daraus habe ich eine ja sehr gewinnbringende Erfahrung für mich, für mein Leben gewonnen?
Schwierig, also wirklich, weil...
Das sind viele Sachen wahrscheinlich.
Ja, total, also... Aber ich glaube, tatsächlich war es unter anderem diese Wahnsinnssituation, als ich da in dieser Sushi-Bar gearbeitet habe. Und es war irgendwie total heiß im Sommer. Ich hatte schwarze Sachen an und habe mir so ein komplettes Tablett, komplett mit Kokos, hier diese Pina Colada-Cocktails, einmal von oben nach unten über meinen Körper gekippt. Es war mittags, ich musste bis 24 Uhr kellnern. Und dann gab es da wirklich die Situation, dass dann Leute auf der Straße irgendwie Fotos machen wollten und es war so unfassbar unangenehm. Und doch habe ich daraus gezogen, dass es eigentlich nicht so wild ist, die Welt dreht sich weiter und auch eine gewisse Stärke, zu mir selbst zu stehen und zu akzeptieren, das Leben geht nun mal nach oben, es geht nun mal nach unten. Sicher denken immer alle viele, ja, du bist Schauspieler, du stehst im Rampenlicht und alles ist immer gut, ist es halt nicht so. Und dazu halt auch zu stehen, den Mut zu haben, nicht den Schein so zu wahren. Und darüber jetzt auch zu reden, weil das habe ich früher sicher nicht erzählt, so mache ich also von daher, ja.
Das ist doch ein total schönes und auch tiefsinniges Fazit. Ich danke dir vielmals, dass du dabei gewesen bist. Wie gesagt, ihr Lieben, wenn ihr noch mehr über Sarah Kotsch hören wollt, dann schon sorry nochmal, dann bitte schaut einfach mal in die Shownotes, geht mal bei ihr auf den Instagram-Kanal, da sieht man auch immer viel, kriegt man viel Einblick in ihre Arbeit. Und natürlich guckt euch auch das coole Buch an. Ich, wie gesagt, werde es mir gleich mal bestellen. Und vielen Dank, dass du dabei warst. Alles, alles Liebe. Lots of love and let's kick ass. Bis ganz bald. Tschüss, liebe Sarah.
Ciao.